Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Heute sollte an dieser Stelle eigentlich ein Gespräch mit Dana Grigorcza vom Blauen Sofa gesendet werden. Nachdem uns aber die Nachricht erreichte, dass Friederike Mayröcker gestorben ist, haben wir stattdessen die Wiederholung einer Sendung über die Dichterin ins Programm genommen. Die Sprachvirtuosin Friederike Mayröcker galt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Nun ist sie im Alter von 96 Jahren verstorben. Andrea Markgraf hatte sie anlässlich deren 90. Geburtstags in Wien getroffen, in Friederike Mayröckers Lieblingscafé, wo der Kellner ihr schon die Zeitungen bereitgelegt hatte.
Die Zeit ist eigentlich mein Feind. Die Zeit nimmt mir das Leben weg. Und wenn meine Zeit vorüber ist, dann bin ich eben weg.
Friederike Mayröcker. Die Grande Dame der Poesie wird 90 Jahre alt.
Früher war die Zeit nicht mein Feind. Aber je älter ich werde, desto feindlicher gestaltet sich die Zeit. Und darum bin ich so dagegen, dass dieser kommende Geburtstag so, das ist gar nicht gut.
Natürlich will man die Dichterin feiern und ihr danken für die jährlich erscheinenden Bücher, in denen sie die Welt in Poesie verwandelt, in denen selbst die unliebsamen Dinge ihren Schrecken verlieren. Man will mehr hören von diesen energiegeladenen, lyrischen, nicht abreißenden poetischen Lebensfäden. So wird Friederike Mayröcker auch in diesem Jahr in ihrer Lebensstadt Wien aus ihren Texten lesen und Fragen beantworten, Fragen zu ihrem Leben, ihrem Schreibleben.
Ich habe mich auch schon gewehrt, habe gesagt, ich will das nicht und so. Aber das wird nicht zur Kenntnis genommen. Ich meine, das ist für die anderen ist es irgendetwas wie Sensation oder so. Und für mich ist es ein in mich gehen und ein Überdenken meines Lebens.
Friederike Mayröcker will vor allem eines: schreiben. In ihrem jüngst erschienenen Band Cahier heißt es:
Das Reden ist freilich eine Ablenkung vom Eigentlichen, nämlich vom Schreiben, nicht wahr? Es braucht so 50, 60 Jahre, sich selbst zu erfahren, zu erfinden, nämlich Kleinfantasie.
Es sind inzwischen mehr als 60 Jahre, in denen Friederike Mayröcker sich im Schreiben realisiert. Nicht mit Kleinfantasie, sondern mit großer Fantasie und Poesie. In jedem ihrer Texte ist zu spüren, dass die Welt für sie ein Wunder ist, wie sie es selbst einmal formuliert hat. Diesem Wunder kann sie sich nur schreibend nähern.
Und ich kritzel ja den ganzen Tag herum. Das heißt nicht, dass ich das dann verwende, aber es ist da. Es ist eine Möglichkeit, es zu verwenden.
So liest sie mir einen Text vor, den sie noch am Morgen vor unserem Treffen geschrieben hat. Keinen Computerausdruck hat sie mitgebracht, sondern ein mit ihrer alten Schreibmaschine beschriebenes Blatt.
Hey, Schnurrbart, hey, Fingerchen, eingeschlafen. Franz Liszt aus dem Grammo, ein Trippeln durch die Laubgehölze, Schneeglöckchen, Büschel, dein Leib, ein Kränzchen Leibenfrost, anmutig nehme ich mir dies und jenes vor, vergesse wieder darauf, hinreißend das kolossale Bouquet der Schwertlilien, ich meine, lila Schwerter, deine Wangen, dass es mir das Herz ausstülpte. Ich schreibe eigentlich ununterbrochen, notiere ich. Ich notiere ununterbrochen. Und habe nur zu wenig Platz, muss ich sagen, in meinem Kabinett. Und das sind solche Stöße von Traumgrenzgängen. Also ich kann zum Beispiel in der Nacht ganze Sätze aufschreiben, was eine Überwindung kostet, weil man ja wenn man schlafen will, und dann muss man das aufschreiben. Aber in der Früh ist es eine wunderbare Überraschung, was da herauskommt. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Kennst du das Land? Goethe. Titel für das nächste Buch, Lyrics oder Lyrics.
Die in der Nacht und am Morgen notierten Zeilen finden sich auf Zetteln und Papieren in Friederike Mayröckers Schreibkabinett wieder. Inzwischen ist die gesamte Wohnung voll mit solchen Notizzetteln. Die Regisseurin Carmen Tartarotti hat das 2010 in ihrem Film »Das Schreiben und das Schweigen« dokumentiert. Selbst die Badewanne dient als Ablage. Hinter dem äußerlichen Chaos steckt jedoch ein System. Chaos entstehe erst, wenn Fremde etwas berühren oder womöglich verlegen, sagt die Dichterin. Gäste werden somit zu einer regelrechten Gefahr für die notierten Sprachbilder. So treffen wir uns in ihrem Lieblingscafé in Wien. Der Kellner hat ihr die Zeitungen bereits an den Platz gelegt und später wird er uns noch eine stille Ecke im Café reservieren. Das letzte Mal haben wir uns vor 5 Jahren gesehen. Äußerlich hat sich die Dichterin kaum verändert. Ihr schwarzes Haar trägt sie immer noch tief in die Stirn gekämmt. Auch ihr Lächeln und ihr Blick haben noch die gleiche warmherzige Ausstrahlung. Wenn sie einen anschaut, fühlt man sich gemeint.
Ja, mit dem Gehen geht's nicht so ganz. Dabei war ich so eine gute Gehre. Ich bin riesig rasch gegangen. Noch vor 3 Jahren ist es gut gegangen, mein Gehen. Und jetzt habe ich gewisse Schwierigkeiten und es stoppt mich ein bisschen beim Gehen.
Inständiger Wunsch, dass keine Veränderungen, Verschlechterungen und nur schreiben wollen und ungestört bleiben und die Sehnsucht, viele Briefe zu bekommen.
Heißt es in ihrem 1998 erschienenen Roman »Brütt oder die seufzenden Gärten«. Wenn das Alter auch unliebsame Veränderungen mit sich bringt, das Schreiben, diese unablässige Anverwandlung von Wirklichkeit, ist ihr bis heute mit einer unglaublichen Neugier auf alles, was auf sie einwirkt, lebensnotwendiger Antrieb.
Ein Alpengenuss ist dieses Schreiben und damit basta, sage ich. Aber das Fragen geht weiter. Nein, Ideen habe ich keine beim Schreiben, sage ich. Du musst etwas wagen, wenn du arbeitest, sage ich. Du musst etwas einsetzen, nämlich dein Leben, deine Gesundheit. Du musst tollkühn vergehen, ich glaube tollwütig, sage ich. Auf niemand Rücksicht nehmen, am allerwenigsten auf dich selbst. Alle Regeln des guten Geschmacks außer Acht lassen. Ja, verächtlich machen, alle Begrenzungen überschreiten.
Ob Eindrücke aus der Natur, Texte von französischen Autoren wie Ponge oder Derrida, ob Gemälde von Dalí, Miró oder Klimt, die Musik von Bach, Satie oder Dowland oder die eigenen Träume, alles inspiriert sie zu ihren Traumgrenzgängen, die sie in Wortbilder verwandelt. Wie viel tatsächlich Erlebtes und Gelebtes in diesen Wortbildern steckt, kann nur die Autorin wissen.
Es muss natürlich was anderes sein als nur die Realität. Das wäre uninteressant. Das würde mich nicht interessieren. Es wird dann etwas gebaut aus der Realität und aus der Fantasie und aus den Montageteilen. Es wird ja sehr viel montiert. Es ist so ein Knödel.
In den letzten Jahren hat sie ihre Texte wieder verstärkt einem Datum zugeordnet, was den Anschein von Tagebuchnotizen erweckt. Aber die Texte sind alles andere als spontan niedergeschriebene Notizen. Das, was in der Nacht und am Morgen entstanden ist, wird später in eine Form gebracht.
Jetzt zum Beispiel bei Etudes und Cahiers und jetzt bei dem, bei Fleur, was ich jetzt mache, mache ich immer eine Seite. Darunter das Datum. Und das lese ich lange. Also mache eine Reinschrift, dann gehe ich stundenlang mit dieser Reinschrift herum und überlege, ist das gut, ist da ein Fehler? Und wenn irgendwas ist, dann mache ich das Ganze nochmal.
Es gibt Prosagedichte, in denen ihre Bewunderung für die Surrealisten zu spüren ist. Mit ihren Worten setzt Friederike Mayröcker Bilder in Bewegung, die sich in ihrer ekstatischen Unmittelbarkeit jedoch einer narrativen Struktur entziehen.
Ich laufe den Gegenständen, die immerfort untertauchen, nach. Was es heißen solle, fragte Erika T., dass ich sagte, ich habe auf der Toilette etwas vergessen. Ich antwortete, es waren Zauberworte zu ihrer Erbauung etc. Ich hatte die Orientierung verloren. Berberes Herzchen, ich trug alte Sneakers oder Wellingtons unter Trompetenbaum und einen beigefarbenen, zerschlissenen Burberry. War überglücklich am Morgen der Abdruck deines Kopfes auf meinem Kopfkissen.
Man wird in ihre Wortbilder hineingezogen, gerade weil man von der Offenheit fasziniert ist, mit der die Dichterin über ihre Hoffnungen, Ängste und Wahrnehmungen zu erzählen scheint. Als sie einmal gefragt wurde, ob die Tränen, von denen in ihren Texten die Rede ist, wirklich geflossen seien, antwortete sie mit einem klaren Nein. Trotzdem ist sie in jedem ihrer Texte zu spüren.
Eine sehr parnasse Frau, weißt du. Sie getraute sich nicht, in Vaters Anwesenheit Gäste zu empfangen. Ach, zierliches Motto im Azur, nicht wahr? Die Sturmfüße, also die Füße des Tännchens. Ein Zettel mit dem Namen Cecilia an der Spitze des Tännchens. Ich habe heimgefunden, ich war in den Wäldern, ich habe einen Regenbogen gesehen, was Glück bringt. Ich meine, ich mache immer wieder Einschübe, poetologische Einschübe. Und diese poetologischen Einschübe sind ernst zu nehmen. Also da schreibe ich so, wie es wirklich ist. Aber nicht in jedem Buch, also am meisten wahrscheinlich in Brütto. Es ist eben so eine Zusammensetzung von realem, fantasiertem, geträumten, Lektüre natürlich und Montage. Das ist immer noch das Wichtigste, die Montage. Und Einfällen, also verbal Einfällen.
Um sich inspirieren zu lassen, lege sie Reproduktionen von Bildern, zum Beispiel eines Jean Miró, beim Schreiben vor sich auf den Tisch.
Miró liebe ich. Ist unerhört, was der gemacht hat. Also ich habe überhaupt eine große Affinität zur Bildenkunst. Zur Musik eher weniger, aber zur Bildenkunst. Ich sage mir selber immer, wenn du nicht schreiben könntest, müsstest du malen.
Für Friederike Mayröcker wird das Leben zur Poesie. Sehnsucht ist dabei ein ganz zentrales Thema.
Sehnsucht spielt bei mir also eine ganz große Rolle in meiner Literatur. Und ich glaube, meine Sehnsucht an und für sich wird immer intensiver. Mein Begriff von Sehnsucht. Also manchmal auch nur abstrakt. Also ich meine, ich bin ein romantischer Typ.
Romantisch hat ihr Leben bereits begonnen.
Beinahe Weihnachtsstern. Hausgeburt im großelterlichen Schlafzimmer am 20. Dezember 1924.
Von Mutter und Vater sehr geliebt, kann sie zunächst eine unbeschwerte Kindheit auf dem Land verbringen.
Mein Vater, Lehrer und leidenschaftlicher Motorist. Intelligent, unternehmend, gesellig, ideenreich. Die Motorräder und die Automobile kamen und gingen. Meine Mutter, Modistin. Inspiriert, melancholisch, aufopfernd, liebevoll, den Künsten ergeben.
Bereits in den frühen Kinderjahren entwickelt sie eine ganz besonders intensive Fähigkeit, die sie umgebende Wirklichkeit wahrzunehmen. Bei unserem Treffen anlässlich ihres 85. Geburtstages erzählte sie mir bereits von den Anfängen dieser besonderen Wahrnehmung.
In den Sommermonaten mit 6, 7, 8 Jahren war die Wahrnehmung schon sehr groß. Da war ich in Deinsendorf im Sommer immer. Das ist ein ganz kleines Dorf im Weinviertel. Und meine Eltern einen Vierkanter gehabt mit riesigem Garten und einem kleinen Gemüsegarten. Und da bin ich halt gesessen, vis-à-vis von dem Garten. Da war ein alter Brunnen, so ein Ziehbrunnen. Und da habe ich Mundharmonika gespielt. Ich habe natürlich nicht spielen können, aber ich habe mir eingebildet, ich spiele. Ich spüre mich heute noch sitzen an diesem Ziehbrunnen. Und da ist eigentlich der Beginn der großen Wahrnehmungen.
Auch jetzt, mit knapp 90 Jahren, erinnert sie sich gern an diese Zeit in Deinzendorf.
Das war für mich eine Idylle. War wunderbar. Es waren Wiesen, es war ein Bach, es war der Garten, ein riesiger Garten. Und vor allem ein Vorgarten, ein entzückender Vorgarten mit den Malven, die waren so groß wie ich, eine Zeit lang, so groß wie ich.
Doch in die Landidylle bricht der Krieg ein, über den sich in ihren Texten keine Worte finden lassen. In unseren Gesprächen werden jedoch immer wieder Erinnerungen wach.
Viele Momente des Lebens werden ganz stark, intensiv. Dann sehe ich das so wie unter einem Vergrößerungsglas. So ein Punkt, der wird so stark, dass ich das Gefühl habe, das war gestern oder heute. Und dann kann ich auch drüber schreiben. Und vieles sind weiße Flecken, also vieles weiß ich überhaupt nicht mehr. Und ich kann mir nicht denken, warum. Warum weiß ich zum Beispiel über die Kriegszeit? Die ist mir verhüllt, so wie wenn ich sie nicht erlebt hätte. Und ich habe sie ganz furchtbar erlebt. Wir wurden, meine Eltern und ich, ich habe noch bei den Eltern gewohnt. Wir wurden ausgebombt und waren die Russen da. Und da war immer die Gefahr, dass man als Frau vergewaltigt wird und so. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Meine Mutter hat mir das Gesicht, da war ich ein hübsches, junges Mädchen, hat mir das Gesicht ganz schwarz angefärbt mit Russ, damit, also wenn die Russen kommen, dass sie finden, das ist ein hässlicher Mensch oder so.
Ein Freund des Vaters bietet der Familie eine Wohnmöglichkeit. Hier entdeckt das Kind Friederike Mayröcke eine neue Leidenschaft.
Das war, wie unten die Russen waren und wir ganz oben in diesem Ersatzwohnung von einem Kollegen meines Vaters, der Lehrer war. Und da waren wir ganz oben und ich habe nicht Kenntnis genommen von der Situation und habe mir die wunderbaren Kunstbücher angeschaut. Er hat ein ganzes Kabinett voll Kunstbücher und ich bin den ganzen Tag nur gesessen und habe diese Kunstbücher, war also völlig eingenommen von diesen Kunstbüchern. Da war auch der Klimt dabei und viele andere. Und eigentlich war mir das egal, was da unten passiert. Weil ich meine, wenn ich an Ernst Jandl denke, wie der alles aufgenommen hat, den ganzen Krieg, und selber dann auch eingerückt war und so, der hat es natürlich ganz anders erfahren.
1954 lernt sie Ernst Jandl kennen, den Mann, den sie bis an sein Lebensende begleiten wird. Es ist die Zeit, in der sie neben dem Schreiben noch als Lehrerin arbeitet, ein Beruf, den sie auf Wunsch ihres Vaters ausübt, der selbst Lehrer war. 1969 wird sie sich von diesem ungeliebten Beruf durch eine Frühpensionierung befreien. Zu dem Zeitpunkt ist Friederike Mayröcke bereits als Autorin bekannt. Erste Texte hatte sie 1945 in der Zeitschrift Plan veröffentlicht und seit 1956 reißt die Flut der Veröffentlichungen nicht mehr ab. Jedes Jahr erscheinen neben Gedicht- und Prosabänden auch Hörspiele, Kinderbücher und Bühnentexte. Mit unzähligen Preisen wurde sie dafür ausgezeichnet. Ein Beispiel für ihre frühen Gedichte: Appendix, Anhang oder Böllerschüsse aus dem Jahr 1956.
Ich mache große Pläne wie für ein Haus, aber ich bleibe im Fries stecken. Ich will dich nicht fangen, geliebtes Vogelherz, Fittichvogel, Königsfalter, Schirmfalter, Königsaal, Sonnenmann, Eichelhäher. Herrlicher Vogel, pack mir das Herz aus. Das Nietzsche-Dreieck, die roten Vorlagen, Wasser gekräuselt vor bloßen Brüsten und das Geflüsterte, wir zwei, und das Geschriebene, du und ich. Das Öffnen der Augen vor den Bildern der Ausstellung, dass ich auf einmal greifen lernte, dass ich lernte, über Wasser zu gehen.
In den frühen Jahren mit Ernst Jandl sind Friederike Mayröckers Gedichte stark von dadaistischen Strömungen beeinflusst. Beide, Jandl und Mayröcker, schließen sich noch in den 50er Jahren der unter H.C. Artmann entstandenen Wiener Gruppe an.
Ja, vor allem wurden wir nicht wahrgenommen. Also Ernst Jandl, Oko Benko und ich wurden einfach nicht wahrgenommen in den 50er Jahren nach dem Krieg. Die Wiener Gruppe wurde auch nicht wahrgenommen. Es war wirklich so eine Phalanx gegen uns. Wir waren wirklich die schwarzen Schafe. Bis ungefähr, also bei mir hat es gedauert bis ungefähr in den 60er Jahren, dass man überhaupt mich totgeschwiegen hat. War auch die Zeit, wo ich sehr stark experimentiert habe, wo ich sehr Purismus betrieben habe. Und es hat dann gedauert bis Anfang der 70er Jahre und dann war es mir selber nicht mehr angenehm, das zu verfolgen. Und dann habe ich umgeschwenkt, also einen richtigen, weiß ich, 180 Grad umgeschwenkt und habe dann angefangen, das Buch Jähn um welch der Gipfel zu schreiben. Und da wollte ich mal was anderes ausprobieren. Und ich glaube, das ist mir dann auch gelungen.
Lehrstück Liliengracht. Wollte es zuerst Spuren nennen, sagte er, weil wenn A spräche, käme er allmählich in eine andere Spur, nämlich in Bs. Wenn dann B spräche, käme B allmählich in eine andere Spur, in Cs nämlich. Wenn C spräche, käme C allmählich in andere Spur, Ds nämlich. Wenn D spräche, käme D allmählich in andere Spur, in As nämlich, wieder und so fort.
Jede Art der Kommunikation vor dem morgendlichen Schreiben würde die Gedankenströme zum Erliegen bringen. Um ungestört schreiben zu können, sei es wichtig, allein zu sein. Ganz ohne Verpflichtungen, meint die Dichterin. So haben Ernst Jandl und sie niemals ihr Schreibleben in einer Wohnung geteilt.
Wir haben das von Anfang an festgelegt, nicht zusammenziehen und keine Kinder, kein gemeinsamer Haushalt. Und jeder seinen eigenen Weg gehend, wobei mir Ernst Jandl immer sehr zur Seite gestanden ist. Er ist einmal um den Georg-Büchner-Preis gegangen und er ihn schon gehabt und ich hätte ihn sollen bekommen. Und da hat ein Kollege Folgendes gesagt: Na ja, aber es bleibt doch in der Familie. Wenn Sie ihn schon haben, braucht es doch nicht die Friederike Mayröck. Ich habe ihn aber doch dann bekommen. Das tut weh, so Sachen.
Liegen bei dir. Ich liege bei dir, deine Arme halten mich, deine Arme halten mehr als ich bin, deine Arme halten, was ich bin, wenn ich bei dir liege und deine Arme mich halten.
Wir haben ja immer getrennte Wohnungen gehabt und ich bin am Abend mit dem Nachtmahl zu ihm gegangen, weil er in der Nähe gewohnt hat. Und er hat mir dann die Gedichte gezeigt, die er während des Tages geschrieben hat, oder ein Gedicht. Ich habe aber nie die Prosa hergezeigt, erst wie sie fertig war. Ich konnte es nicht, ich konnte nichts herzeigen. Also Gedichte schon, Gedichte habe ich ihm gezeigt. Aber ich habe ja auch sehr viele Prosa-Bücher geschrieben. Und die konnte ich nicht herzeigen.
Jandl und Mayröcker. Eine Seelenverbindung, getragen von einer gemeinsamen Vision.
Und dass wir von Anfang an eigentlich so als Licht irgendwie vor uns gesehen haben, die Literatur, einfach die Poesie, die Literatur. Das war für uns von Anfang an das große Ziel, Literatur.
Mit dem Tod von Ernst Jandl am 9. Juni 2000 verändert sich ihr Schreiben noch einmal. Schonungslos offenbart sie Irrtümer, Ängste und Hoffnungen, in denen sich viele Menschen wiederfinden können. Ein Beispiel dafür ist das Buch »Und ich schüttelte einen Liebling«, geschrieben 6 Jahre nach Jandls Tod.
Mon Dieu, warum denen, die Mitleid verdienen, die Tränen gut tun, Augustinus 4, IV 10. Und ich entwische und fühle mich bereit, jedermanns Schuld auf mich zu nehmen, weil ich jetzt nicht mehr zu unterscheiden vermag zwischen Schuld und Nichtschuld. Und ich spiele jetzt die letzte Karte aus, nämlich die allerletzte.
Es ist der Schmerz über den verlorenen Freund, der sie in die Sprachbilder treibt. Erinnerungen mischen sich mit dem im Moment Gesehenen, Empfundenen. Wie in vielen ihrer Bücher setzt sie diese Assoziationsketten in einen dialogischen Bezug zu anderen Dichtern oder Malern beziehungsweise zu Freunden, an deren Worte sie sich erinnert. In »Und ich schüttelte einen Liebling« ist das Gertrude Stein, deren Werk Ernst Jandl ins Deutsche übersetzt hat. Es ist also nicht allein ein Buch über die Trauer um Ernst Jandl, es ist ein Buch über den Prozess des Schreibens. Bei der Suche nach einem Neuanfang werden Erinnerungen aufgerufen und die Angst davor, sich zu verirren, formuliert.
Die Idee des Verirrens ist mir etwas Schreckliches. Aber irgendetwas davon ist in jedem meiner Bücher vorhanden, dass sich verirren in der Sprache und sich auch hingeben diesem Verirren, also sich der Sprache hingeben, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ich habe oft das Gefühl beim Schreiben, da gibt es so Mini-Pausen im Hirn und da denke ich mir, diese Formulierung, wem würde die zu sagen? Niemand wird sagen, das ist eigentlich schön oder das interessiert mich. Also das sind so, wo man sich sagt, wer wird es lesen? Niemand wird es lesen oder so. Nicht, dass man sich plötzlich dann sagt, es kann ja nicht sein, dass das jemand interessiert. Das ist aber mitten im Arbeiten, mitten im intensiven Arbeiten kommen diese Mini-Pausen. Und vielleicht schreibt man immer für den anderen Dichter, für einen anderen Dichter, das weiß man nicht. Und vielleicht für ein paar sensible Menschen.
Friederike Mayröcker hat trotz der großen Anerkennung, die sie als Schriftstellerin erfahren hat, nie ihre Demut verloren.
Ja, die Demut, das ist für mich ganz wichtig. Demut. Und die meisten meiner Kollegen leben und schreiben ohne Demut. Die sind, weiß Gott, wie eingebildet und konzentriert auf ihren Erfolg. Und das will ich alles nicht. Ich möchte in Ruhe gelassen werden und still versuchen, noch ein eventuell nächstes Buch, wenn es irgendwie geht, noch zu machen, wenn mir das vergönnt ist. Also jetzt mache ich einmal das Fleur. Ich hoffe, dass ich da dranbleiben kann.
Lange Gespräche erschöpfen sie inzwischen. Die Dichterin darf nicht zu sehr beansprucht werden, auch wenn ich gerne noch lange mit ihr reden würde. Reden mit ihr, die so nah an Weihnachten geboren ist, wie sie es in ihrem Buch »Das Herzzerreißende der Dinge« beschrieben hat.
Du bist nahe an Weihnachten, Neujahr geboren, als ob dich die festfrohen Genien so rasch nicht in den Alltag entlassen wollten. Freilich ist es schön, sich von vielen Menschen geliebt zu wissen, aber dann ist doch immer wieder die große Einsamkeit. Nicht eine, die nach den Menschen ruft, sondern eine, ganz in sich vermummt und aus Angst bestehend vor einem nahenden Ende. Auch vor Finsternissen, da steht darin die Zeit still.
Es ist gar nicht lustig, dass man so einen hohen Geburtstag hat. Man muss immer wieder daran denken, dass die Zeit eben bald ausgeht und so, also es ist. Das will man nicht einsehen. Also man will nur das feiern und so. Ich mag gar nicht feiern. Es ist kein Grund zum Feiern. Ich brauche nichts mehr. Ich brauche niemanden mehr. Nur diesen einen unersetzbaren Menschen, dessen Hand, ich meine, dessen Hand mir die Welt erklärt, ich meine, sobald ich nach der Hand dieses Menschen taste.
Traumgrenzgängerin Friederike Mayröcker, die Grande Dame der Poesie, ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Andrea Markgraf hatte die Dichterin vor 6 Jahren anlässlich ihres 90. Geburtstages in Wien getroffen. Das Manuskript ihrer Sendung finden Sie auf der Homepage von Deutschlandradio Kultur. Es sprachen Maike Schlüter und Aline Staskowiak. Regie Andrea Markgraf. Ton Martin Eichberg.